Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 22, Akademisches Denken. Dass viele Unternehmen unter einer komplizierten Sprache leiden, das hatten wir ja schon vielfach in diesem Podcast, aber oft liegt das auch am Selbstbild der Leute. Also oft bringen die Menschen aus ihrer Ausbildung oder auch aus ihrer akademischen Laufbahn ein Selbstbild mit, bei dem sie intellektuell wirken wollen. Also viele wollen zeigen, dass sie intelligent sind. Es geht sozusagen um eine Art intellektuelle Selbstbeweihräucherung. Vielleicht kennen Sie das ja von Ihrem Arbeitsplatz, dass es Menschen gibt, die durch ihre Sprache ganz offenbar zeigen wollen, wie klug sie sind. Das ist ein spannender Punkt, denn das geht zurück aufs Bildungsbürgertum, das geht zurück aufs Volk der Dichter und Denker, indem wir uns durch eine exaltierte Sprache vom einfachen Volk distanzieren. Das haben Sie heute noch im Germanistikstudium, wenn dort unterschieden wird zwischen einem restringierten Sprachcode, also einer beschränkten Sprache, und einem elaborierten Sprachcode, also einem, naja, sagen wir, einer ausgearbeiteten Sprache, in der Sie im Grunde durch Wortgirlanden und perfekte Wortwahl und Demonstration zahlreicher Fremdwörter eben sogenannt bildungssprachlich kommunizieren. Also es geht im Grunde darum, andere Leute vom Verständnis auszuschließen und zu zeigen, dass man selber sehr gebildet ist. Eine andere Version ist, dass manche Leute auch einfach studiert haben und sich nie von der Sprache der Uni gelöst haben. Das ist nämlich ein Switch. Wenn man rauskommt aus der Uni und plötzlich feststellt, dass draußen auf dem Markt eine ganz andere Sprache gefragt ist. So war das jedenfalls bei mir. Ich habe ja was Geisteswissenschaftliches studiert, also Theaterwissenschaft und Publizistik. Und dann, wenn man plötzlich bei der Zeitung arbeitet, stellt man fest, dass das ganze Denken aus der Uni im Grunde in der Realität relativ wenig zu sagen hat und dass man vor allem, wenn man dann für eine Boulevardzeitung schreibt, ganz massiv runterkommen muss auf den Boden beim Formulieren. Ich kann es aber auch verstehen, wenn zum Beispiel Mediziner aus der Uni kommen und nicht merken, dass sie ihre Sprache ändern müssen, weil sie nämlich dann, weiß ich nicht, in einer Uniklinik sind und als Ärzte arbeiten und dort eben die gleiche Sprache verwenden wie in der Uni. Das gleiche Phänomen begegnet uns bei Sozialwissenschaftlern, die meinetwegen nach einem hochtheoretischen Studium in irgendeiner NGO landen oder auch bei Ingenieuren, die ihre mathematischen, physikalischen Details eben fachlich perfekt auf den Punkt bringen wollen und dadurch eine Sprache sprechen, die nicht unbedingt allgemein verständlich ist. In beiden Fällen ist am Schluss das Ergebnis, dass viele Kunden und Lieferanten gar nicht verstehen, was die Leute sagen oder was sie wollen. Auch manche Kollegen, die einfach was anderes gelernt oder studiert haben, verstehen uns dann nicht. Also heute geht es in dieser Podcast-Episode um die bildungssprachliche Kommunikation und die Überlegung, ob man da rausfindet. Und ich sag's gleich, ja, Sie können da rausfinden. Schauen wir uns erstmal an, was eigentlich der Anspruch einer akademischen Sprache ist. Und ich denke, der Anspruch ist Vollendung, also Perfektion. Es geht um absolute Präzision. Es geht darum, dass wir mit einer unschlagbaren Genauigkeit die Dinge fachlich korrekt formulieren. Ich habe auch ein Beispiel für Sie dabei, und zwar aus dem Bereich der Psychotherapie. Das Beispiel entstammt aus einer Pressemitteilung des Neuropsychiatrischen Zentrums Hamburg-Altona. Ich lese mal einen Satz vor. Da steht: Wie können psychische Belastungen, die durch eine chronische Hauterkrankung hervorgerufen werden, mit psychotherapeutischer Unterstützung gemindert werden? Wenn Sie die bisherigen Podcast-Folgen verfolgt haben, dann hören Sie gleich, dass es eine Nebensatzkonstruktion aus Passivsätzen ist. Ich lese nochmal vor. Wie können psychische Belastungen, die durch eine chronische Hauterkrankung hervorgerufen werden, mit psychotherapeutischer Unterstützung gemindert werden? So, und jetzt lassen Sie mich mal überlegen. Irgendjemand ruft psychische Belastungen hervor, das sind die chronischen Hauterkrankungen. Und irgendjemand mindert diese Belastungen, das ist nämlich die psychotherapeutische Unterstützung. Wenn jetzt die psychotherapeutische Unterstützung es ist, was die Hauterkrankungen oder die Belastungen mindert, was ist denn die psychotherapeutische Unterstützung anderes als die Psychotherapie? Also das bedeutet, wenn chronische Hauterkrankungen psychische Belastungen hervorrufen, dann können wir auch sagen, chronische Hauterkrankungen belasten psychisch. Und wir fragen, wie die Psychotherapie unterstützen kann, also wie sie helfen kann, wie sie diese Belastungen mindern kann. Dann machen wir zwei Sätze daraus und sagen, chronische Hauterkrankungen belasten viele Menschen psychisch. Punkt. Wie kann die Psychotherapie helfen? Fragezeichen. So, das wäre jetzt meine Version. Aus dem Ursprung, wie die psychischen Belastungen, die durch eine chronische Hauterkrankung hervorgerufen werden, was im Nebensatz steht, durch psychotherapeutische Unterstützung gemindert werden, aus dieser unfassbaren Passivkonstruktion mache ich zwei aktive Hauptsätze, nämlich erstens, chronische Hauterkrankungen belasten viele Menschen psychisch. Ich mache also die Belastungen zu einem Verb, aus Belastungen wird belasten. Und zweitens mache ich die psychotherapeutische Unterstützung zur Therapie und die Unterstützung zum Verb, nämlich helfen, wie kann die Psychotherapie helfen. Wenn Sie jetzt hier es mit einem Vortragslot zu tun haben, mit einem Teaser oder mit einem, weiß ich nicht, Klappentext von einem Buch, dann behaupte ich, der Inhalt der Originalversion und der Inhalt meiner Version ist identisch. Beide Texte sagen das Gleiche, aber die Originalversion ist durchdrungen von dem akademischen Selbstbild, das wir uns für intellektuell halten. So, das ist für mich akademisches Denken. Das akademische Denken bedeutet für mich, dass wir in einem Fachgebiet uns ansiedeln, indem wir uns komplizierter ausdrücken als nötig, indem wir Dinge kompliziert sagen, die sich auch einfach sagen lassen würden, indem wir einen Satz vollstopfen mit allem, was wir auch in zwei oder mehreren anderen Sätzen sagen könnten. Das ist für mich am Schluss das akademische Denken. Und meine Erfahrung ist, dass dieses akademische Denken in der klassischen Unternehmenskommunikation nicht funktioniert. Nicht einmal bei Krankenhäusern, weil es nämlich auch dort zum Teil um eine Öffentlichkeitsarbeit geht, in der die Journalisten der Publikumspresse dann durchaus verstehen sollten, was das Krankenhaus zu sagen hat. Das heißt, selbst medizinische Themen und auch ingenieurtechnische Themen lassen sich durch meine Sprachregeln vereinfachen, einfacher sagen, und zwar ohne, dass der Inhalt dabei verloren geht. Und jetzt für die Akademiker unter Ihnen ein ganz wichtiger Punkt, ohne, dass wir den Inhalt verfälschen. Wir haben es nicht mit einer Vereinfachung zu tun, wir haben es nicht mit einer Verzerrung zu tun. Also wenn ich sage, chronische Hauterkrankungen belasten viele Menschen psychisch, wie kann die Psychotherapie helfen, dann ist das nicht in keiner Weise vereinfachend, aus dem einfachen Grunde, weil ich nämlich nur die Sprache anfasse, nicht den Inhalt. Wir haben es hier mal wieder mit dem Phänomen der übertriebenen Präzision zu tun, also statt Psychotherapie, psychotherapeutische Unterstützung zu sagen. Übertragen auf die Mathematik wäre das so, als würden wir behaupten, 2 plus 2 gleich 4,0. Das ist natürlich Unsinn, weil wir über die Stellen hinterm Komma keine Aussage haben, aber wenn ich etwas präziser sagen will, als es vorliegt, dann ist das in der Sprache eben meistens damit verbunden, dass ich riesige Worte mache und nicht einfach sage, was zu sagen ist. Das akademische Denken findet sich dann tatsächlich auch in Briefen, in der Kundenkommunikation. Ich hatte ja schon eine Folge über Kundenkommunikation im Brief gemacht. Also ich will nochmal aus diesem Versicherungsbrief zitieren. Dort steht ja etwas von den Einzelheiten zur Option zur Leistung von Sonderzahlungen. Die kann ich dann dort und dort nachlesen. Also Einzelheiten zur Option zur Leistung von Sonderzahlungen sind am Schluss Einzelheiten zu Sonderzahlungen. Also die Sonderzahlungen sind eine Option, das steckt in dem Teil Sonder drin und die Leistung kann ich streichen, denn ohne Zahlung leiste ich ja auch nichts. Also die Zahlungen leisten ist im Grunde doppelt gemoppelt. Ich leiste Sonderzahlungen bedeutet, dass ich außer der Reihe Geld überweise, also sind die Einzelheiten zu Sonderzahlungen im, ich sag mal, PDF anbei nachzulesen. Vieles lässt sich vereinfachen, wenn wir das akademische Denken erstmal erkennen und dann tatsächlich überlegen, wo es seine Spuren hinterlässt. Das akademische Denken will uns unsere Texte vollmüllen. Das akademische Denken, das dominiert das Denken, das Sprechen, das Handeln, das Schreiben. Und wenn wir das zulassen, dann haben wir ruckzuck überkomplizierte Texte, die kaum jemand versteht und die vor Eitelkeit nur so triefen. Ich will kurz noch eine andere Episode erzählen, und zwar gerade heute bei tagesschau.de. Wir haben ja gerade diese Corona-Geschichte in den Nachrichten, also vielleicht auch tatsächlich in der Realität. Jedenfalls schreibt Sandra Stalinski bei tagesschau.de einen Text über die Hamsterkäufe, die natürlich nicht bedeuten, dass wir Hamster kaufen, sondern dass wir Vorräte horten, wie das Hamster auch machen. Und dort kommt Stefan Grünewald zu Wort. Das ist ein Marktforscher, der die Hamsterkäufe als Übersprungshandlung sieht. So, und jetzt schauen Sie mal, was er sagt. Er sagt bei tagesschau.de, die Menschen sind beim Coronavirus mit einer Bedrohung konfrontiert, die sie nicht sehen, riechen, schmecken können, mit einem unsichtbaren Feind. Zitat Ende. Das führe, schreibt tagesschau.de, zu einer Erfahrung von Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit. Und jetzt kommt es, Zitat wieder, die Hamsterkäufe sind ein Versuch, dem etwas entgegenzusetzen und sich wieder handlungsfähig zu fühlen. So, das ist die Interpretation von Stefan Grünewald, dass wenn sie im Supermarkt stehen und das Nudelregal ist leer oder das Klopapierregal ist leer, dass das dann eine psychologische Ursache hat, nämlich die Ohnmacht der Menschen, die Menschen nicht ertragen und gegen die sie sozusagen Hamsterkäufe als Mittel gegen Handlungsunfähigkeit einsetzen. Und ganz im Ernst, das ist auch in meiner Wahrnehmung, akademisches Denken, das ist mir zu sophistisch. Das ist mir einfach zu sehr interpretiert. Also ich sag mal so, es macht überhaupt nichts, wenn man viel Toilettenpapier oder Nudeln auf einmal kauft. Es macht auch nichts, wenn sich zu Hause die Konservendosen stapeln, wenn man den Platz dafür hat. Es ist völlig egal, ob ich 100 Rollen Klopapier auf einmal kaufe oder nur 10, denn am Ende werde ich auch die 100 verbraucht haben und ich werde dann einfach nur seltener einkaufen gehen. So. Und wenn die Leute dann in der Coronavirus-Krise sehen, dass Regale leer sind, dann kommt ja noch ein weiterer Aspekt dazu. Dann kaufen die eben nicht deswegen ein, weil sie Angst vor dem Coronavirus haben, sondern weil sie Angst haben vor den Hamsterkäufen anderer. Und das ist auch ein ganz normaler, logischer Vorgang. Der Herr Grünewald sagt dazu, die Erregung breitet sich schneller aus als der Erreger. Und das ist mir auch zu sophistisch. Das ist mir zu intellektualisiert, also überintellektualisiert, weil ich einfach nicht daran glaube, dass es diesen Gruppenzwang gibt. Also ich kaufe ja nicht Nudeln wie ein Wahnsinniger, weil das andere auch tun, sondern ich kaufe Nudeln, weil die Nachrichten voll davon sind, dass die Nudeln knapp werden. Das bedeutet, es geht nicht um den Gruppenzwang mit einer Psychodynamik, sondern es geht einfach darum, dass das Hamstern der anderen Leute für Knappheit sorgt und wir deswegen auch hamstern. Völlig ohne psychologische Indikation und überintellektualisierte Interpretiererei. Also bei allem Respekt, neben der akademischen Sprache, die Dinge komplizierter macht, als sie sind, gibt es im akademischen Denken auch noch das Phänomen der Schaumschlägerei, dass Menschen einfachste Zusammenhänge als möglichst, weiß ich nicht, intellektuell begründet, soziologisch, psychologisch darstellen wollen, obwohl wahrscheinlich die einfachsten Mechanismen dahinter stecken, die man gar nicht groß dramatisieren muss. Mein Transfer, den ich Ihnen vorschlagen würde, achten Sie auf Ihre Sprache und schauen Sie, wo ist Ihre Sprache unnötig kompliziert? Wie lässt sie sich vereinfachen? Was wollen Sie überhaupt sagen? Entsprechen Ihre Worte überhaupt dem, was Sie sagen wollen? Oder neigen Sie dazu, sich zu vergaloppieren, entweder in der Sprache oder aber auch im Inhalt, indem Sie Dinge theoretisieren, die letzten Endes völlig banal sind? Darauf würde ich mich an Ihrer Stelle mal konzentrieren. Gucken Sie mal Ihre Sprache durch, also die Sprache in Meetings, im Unternehmen die Sprache, aber auch von E-Mails, die rausgehen, und die Sprache Ihrer Kundenkommunikation. Inwiefern hinterlassen da die akademischen Laufbahnen von Kolleginnen und Kollegen Ihre, sagen wir mal, böse, eitlen Spuren? Wenn Sie wollen, können wir uns das gemeinsam anschauen und ich helfe Ihnen, sich von diesen akademischen Spuren zu befreien, sodass Sie nichts mehr mit unnötiger Präzision sagen oder übertriebener Präzision, sondern dass Ihre Sprache exakt dem entspricht, was Sie sagen wollen. Übrigens hat sich bei mir mal eine Studentin beworben, die für mich Social-Media-Texte schreiben wollte, also für Twitter, Facebook und so weiter. Wir haben telefoniert und vereinbart, dass sie doch einfach mal 3-4 Tweets für Twitter schreiben soll, also mir vorschlagen soll, was sie da so denkt und was sie da so schreiben würde. Anlass war damals das Buch »Sind die Medien noch zu retten?« Das ist zwar jetzt ein bisschen her, aber die Episode ist mir wirklich noch in Erinnerung. Es geht in dem Buch natürlich auch um US-Präsident Donald Trump und Pro und Contra und die Berichterstattung zu ihm. Und auf jeden Fall hat die Studentin tatsächlich einen Tweet vorgeschlagen. Sie schreibt als Vorschlag für einen Tweet bei Twitter: »Mit Argusaugen urteilen wir über einen Präsidenten in Ausbildung. Punkt. Welche Rolle spielen dabei die Medien oder sägt sich da jemand via Twitter und Co. ausschließlich selbst am Stuhl?« Fragezeichen. Ja, und dann sehen Sie, okay, mit Argusaugen. Was sind Argusaugen? Mir ist das zu sophistisch, zu intellektuell, mir ist das zu bildungsbürgerlich, zu veraltet, antiquiert, langweilig, behäbig, dröge. Argusaugen interessieren vielleicht Philologie, Studenten, Lateinlehrer, aber nein, im Business, sorry, wenn es um ein Buch geht über die Presse von heute, dann will ich nichts von Argusaugen lesen. Und wir urteilen auch nicht über einen Präsidenten in Ausbildung. Es mag sein, dass wir über diesen Präsidenten urteilen, aber inwiefern soll er sich denn in Ausbildung befinden? Donald Trump ist gewählt, es gibt keinen Präsidenten in Ausbildung. Also kann ich mit dieser Interpretation, dieser Deutung in Ausbildung nichts anfangen. Einmal teile ich die Meinung nicht und zum Zweiten, und was viel schlimmer ist, die Leute würden niemals verstehen, was ich damit meine, Präsident in Ausbildung. Das heißt, wir haben hier eine Studentin, die mir Tweets vorgeschlagen hat, die de facto nicht funktionieren, weil die Gute zu viel denkt. Sie hat viel zu viel gedacht, sie wollte klug sein, sie wollte intellektuell erscheinen, sie wollte intelligent rüberkommen. Und es ist sicherlich nicht verwunderlich, dass es zu keiner Zusammenarbeit gekommen ist. Denn ich kann nichts mit dieser Sprache anfangen. Es geht überhaupt gar nicht, völlig wirre, unklare, vage, höchst interpretable Texte bei Twitter zu bringen. Das funktioniert nicht. Also ich bin überzeugt, Sprache ist für die Kommunikation da. Kommunikation ist ein Miteinander. Sprache bedeutet, dass wir miteinander sprechen, reden, schreiben, hören, lesen. Und dass wir durch dieses Miteinander zu Ergebnissen kommen, dass wir ein soziales Ergebnis bekommen, in dem sich Partnerschaften herausbilden. Also das Ganze kooperativ zu sehen. Sprache dient im Grunde der Kooperation und Sprache dient nicht der Ego-Beweihräucherung und der Pflege des eitlen und selbstgerechten Selbstbildes, dass man halt studiert hat und intellektuell ist, also besser als die anderen, will man ja im Grunde damit sagen. Noch ein kleiner Tipp am Schluss. Es geht ja nicht darum zu zeigen, dass wir intelligent sind, sondern es geht darum, tatsächlich intelligent zu sein. Intelligent sein heißt, dass Sie, wenn Sie intelligent sind, dass Sie einen komplexen Text verstehen, also dieses Psychotherapiebeispiel in seiner komplexen Variante zum Beispiel. Aber es ist in keiner Weise intelligent, solche Texte zu formulieren. Wenn es ums Kommunizieren geht, bedeutet Intelligenz, dass wir die Perspektive unseres Gegenübers einnehmen und so formulieren, dass es möglichst alle Menschen verstehen, auch die, die unsere Vorbildung und unser Vorwissen möglicherweise nicht haben. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, mit dieser Folge durchstöbern Sie mal Ihre Sprache nach intellektuellen Spuren, die Ihnen am Schluss das Leben schwer machen. Schon wenn am Telefon jemand mit Ihren Kunden zu vergeistigt spricht, kann das bedeuten, dass der Kunde nicht kauft. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.